Willkommen bei Die Prozessarchitekten, der Podcast für schlanke und effiziente Unternehmensprozesse. Eure Gastgeber, Pascal Lammers, der über 1000 Unternehmen in die digitale automatisierte Zukunft geführt hat, und Karim de Coach, der als Leadership- und Prozessexperte nach seiner BMW-Zeit nun UnternehmerInnen, Führungskräfte und Teams zum Erfolg führt. Euch ganz viel Spaß mit der neuesten Folge von Die Prozessarchitekten.
Moin Giorno, Pascal.
Moin Giorno, Karim.
Folge 10, Pascal. Ich hoffe, es kommen gleich hier Trompeten und roter Teppich reingerollt zur Feier
des Podcasts. Trommelwirbel sollte das übrigens sein.
Ja, habe ich natürlich gewusst. Schön, ich freue mich heute auf die Folge. Vor allem, weil es wieder so ein schöner Switch ist bei den Themen. Ich mag das ja, weil es ja auch irgendwie Teil meiner eigenen Arbeit ist. Über viele Facetten von Prozessen zu sprechen. Und zwar haben wir uns heute was überlegt, weil Pascal ja so der Automatisierungsexperte ist und dieses Thema noch gar nicht aufgekommen ist. Das war ein Grund. Und der andere Grund, wenn du den letzten Podcast gehört hast, wenn nicht, solltest du es jetzt auf jeden Fall noch nachholen, zum Thema Motivation im Unternehmen, Motivation in Teams. Und wenn du danach festgestellt hast, boah, das geht ja gar nicht, ich habe keine Lust auf Menschen und die sind eh nicht motiviert, dann ist diese Folge heute für dich die richtige, denn wir sprechen über Automatisierung von Prozessen. Pascal, was fällt dir dazu ein, bevor wir auf die Fragen eingehen, die wir dabei haben?
Ein sehr, sehr spannendes Thema natürlich. Das ist so mein Expertengebiet, wenn man so will, also wirklich die Sachen zu automatisieren. Ich würde es nicht so hart ausdrücken, wie Karin gerade gesagt hat, wenn man keinen Bock auf Menschen hat, aber wenn man keinen Bock auf repetitive Aufgaben hat, also wenn man sich immer denkt, Mann, warum mache ich das jetzt gerade eigentlich schon wieder? Oder wenn man sich aufregt, und wir haben, glaube ich, alle solche Sachen oder alle solche Dinge, wo das irgendwie mal wieder aufploppt. Ich habe es beispielsweise jeden Monat, wenn ich für meinen Steuerberater was fertig machen muss, und dann heißt es, kannst du mal bitte noch die und die und die Rechnung raussuchen? Und ich habe das schon teilautomatisiert und trotzdem nervt es mich irgendwie jeden Monat. Der Schmerz ist jetzt aber noch nicht so groß, beziehungsweise ich krieg's noch so hin, dass wir das teilautomatisiert laufen lassen können. Aber wenn sowas bei dir aufploppt, dann solltest du auf jeden Fall überlegen, Prozesse zu automatisieren, beziehungsweise zu schauen, wie kann ich mein Leben leichter machen, ohne Kopfschmerzen, ohne immer wieder darüber nachzudenken. Und auch wenn es nur einmal im Monat kommt, ist es trotzdem nervig und du bist immer wieder, auf gut Deutsch gesagt, abgefuckt darüber, dass du das machen musst. Und deswegen sprechen wir heute über drei Fragen wieder, die wir hier in dem Podcast beantworten wollen. Und das ist einmal, was lässt sich alles automatisieren? Frage 1. Frage 2, was sind die wichtigsten Prozesse, die ich am Anfang automatisieren sollte? Und Frage 3, was sollte ich am besten nur teilautomatisieren oder im besten Falle auch gar nicht automatisieren? Karim, ich spiele dir mal den Ball zu. Ich habe ja eben zwar gesagt, das ist mein Expertengebiet, ich will aber immer natürlich deine Meinung bzw. deine Expertise auch damit reinholen. Fang doch mal mit der ersten Frage an und dann spielen wir uns so ein bisschen gegenseitig die Bälle zu und schauen mal, was dabei rauskommt.
Super, gerne. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Testfrage von dir, ob der Karim auch alles weiß, was er von dir gelernt hat.
Genau.
Ich könnte es ja ganz kurz machen und ganz einfach, und dann würden wir mal unser Ziel, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, nämlich einen Podcast von 20 Minuten zu machen, schaffen, was aber langweilig wäre, weil es macht so viel Spaß, hier immer den Podcast mit dir zu machen, und könnte die Frage beantworten mit, alles lässt sich automatisieren. Wahrscheinlich ist es ein bisschen zu pauschalisierend und gleichzeitig ist auch für mich immer wieder spannend, wenn ich mit Menschen arbeite, zu lernen, was sich alles noch automatisieren lässt. Und oder was Menschen noch gar nicht wissen, dass es sich automatisieren lässt. Das ist ja immer auch so die Frage der eigenen Wahrnehmung, des eigenen Wissensstandes quasi. Und gleichzeitig finde ich es immer so schön, weil wenn du irgendwann mal verstanden hast, dass sich eigentlich alles automatisieren lässt, dann fängst du auch an, alles unter dem Automatisierungsgedanken zu sehen. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Anreiz, weil ich denke bei so Dingen, es hat schon immer irgendwann hoffentlich irgendein schlauer Mensch drüber nachgedacht, wie das oder das automatisierbar ist. Und um die Frage noch ein bisschen konkreter zu beantworten, Vielleicht, wenn du die letzten Folgen in den Podcasts von uns gehört hast, hast du ja vielleicht mal eine Prozesslandkarte angefangen und kannst das mal als Basis nehmen, und auch um in deinem Business zu schauen, welche Prozesse hast du dort überhaupt, um dann zu sehen, wie kannst du diese ganzen Prozesse automatisieren? Weil ich würde behaupten, ich lehne mich mal aus dem Fenster, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, Karim, du spinnst, dann melde dich gerne und sag, welchen Prozess du nicht als automatisierbar siehst auf deiner Prozesslandkarte, weil Sales-Prozesse, Marketing-Prozesse, Rechnungsstellungsprozesse, Steuerprozesse, was du vorher gerade erzählt hast, Pascal, Onboarding-Prozesse mit Mitarbeiterinnen, ganzen Bewerbungsprozesse, wenn Leute bei dir anfangen, Schulungsprozesse, Mitarbeitergespräche, kontinuierliche Verbesserungsprozesse lassen sich automatisieren. Ich habe gerade überlegt, ob sich Retros auch automatisieren lassen. Wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grade, dass zumindest eine Erinnerung stattfindet und vielleicht immer ein neues Miroboard oder sowas gebaut wird zum jeweiligen Zeitpunkt oder gedoppelt wird. Das eigentliche Tun und Lernen wäre natürlich ein bisschen verrückt, das zu automatisieren, weil dann müssten wir gar nichts mehr machen als Menschen. Also es gibt vielleicht so eine Abgrenzung im Sinne, wo wir unser Gehirn noch brauchen. Da braucht es wirklich das Hands-on-Machen. Und ansonsten, ich könnte jetzt irgendwie gefühlt alle Prozesse aufzählen, aber ich glaube, das wäre jetzt eine unnötige Ausdehnung meiner Antwort. Vielleicht, Pascal, hast du, weil du einfach, glaube ich, noch mehr automatisierte Prozesse gebaut hast, gesehen hast, verbessert hast, so vielleicht ein Prozess, wo du gerade denkst, boah, da würde vielleicht keiner drauf kommen, dass der auch automatisierbar ist, um mal so ein bisschen die Bandbreite zu erhöhen und nicht so klassische Sales, Marketing, Onboarding, E-Mail-Marketing-Prozesse, irgendwelche Webinar-Prozesse. Vielleicht gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das war so eine Erfahrung. Wer gerade nicht bei YouTube dabei ist, sondern im Podcast hört, Pascal guckt gerade mit einem sinnierenden Blick in die Ferne und überlegt, welche tausenden Prozesse er schon gemacht hat und was da vielleicht ein besonders auffälliger Prozess war, den er so vielleicht auch noch nicht hatte.
Jetzt werfe ich den Ball zu dir, Pascal. Ich müsste tatsächlich wirklich überlegen, was so der krasseste Prozess irgendwie war, den ich irgendwie gemacht habe. Also wo ich auch selber gedacht habe, wow, cool, dass man den irgendwie automatisiert hat. Ich glaube, da gibt es gar keinen speziellen. Ich finde es nur immer spannend, mehrere Tools quasi miteinander zu verbinden, so gesehen. Also nicht nur Daten von A nach B zu schieben, sondern wirklich von A nach B, C, D zu schieben und diese vielleicht auch synchron zu halten. Also dann wird es ja irgendwie spannend. Also zu sagen, okay, ich habe nicht nur eine Pipeline so gesehen, die von links nach rechts geht, sondern ich habe halt eine Zwei-Wege-Synchronisierung so gesehen, einmal dahin und einmal dahin. Und wenn ich hier was aktualisiere, aktualisiert sich auch hier was. Und umgekehrt genau dasselbe. Das ist immer so ein spannender Use Case in dem Falle. Und um nochmal auf das Thema von dir drauf zu springen, alles lässt sich automatisieren. Sehe ich auch so. Wir haben nur halt immer Limitierung. Also es gibt so viele Limitierungen, wo viele Leute gar nicht irgendwie drüber nachdenken im ersten Schritt. Das können schon Limitierungen sein, wo die Software einfach sagt, ich biete einfach keine offene API-Schnittstelle. Also ich biete einfach keine offenen Schnittstellen zu unserem Tool. Und deswegen kommst du nicht rein und du kannst auch nichts rausbekommen. Und da stockt die Automatisierung dann im Endeffekt. Und man kommt einfach nicht weiter. Des Weiteren ist es halt so, wir arbeiten ja viel mit Handwerksunternehmen. Und da sehen wir auch noch öfter, dass die Unternehmen einen Server beispielsweise haben. Also wirklich einen Server noch im Unternehmen steht. Und da läuft dann eine Lizenz drauf von irgendeiner Software, die sie nutzen, also von einer Branchensoftware oder ähnliches. Und die sind natürlich damals halt auch so entwickelt worden, dass sie nur in ihrem eigenen Ökosystem quasi arbeiten. Und nichts kommt rein, nichts kommt raus. Und dann haben sie damals quasi datenschutztechnisch so ein bisschen geworben und gesagt, ja, aber wir, ne, dann liegen alle Daten bei Ihnen und hier und da und, ne, schieß mich tot. Aber, und ich sage es jetzt mal ganz hart, ich glaube, dass in den nächsten, ich sage jetzt mal 5 Jahren, ich will noch gar nicht auf die 10 Jahre hochgehen, ich sage jetzt mal 5 Jahre, dass in den nächsten 5 Jahren es keine Server mehr in Firmen geben wird, wo Software drauf liegt, also wo Lizenzen oder ähnliches drauf liegen, sondern alles wird in die Cloud gehen. Heißt, wir sehen es jetzt schon bei den Großen, wir sehen es jetzt natürlich bei Google, wir sehen es bei Microsoft, die, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Jahre zurückgehen, und ich glaube, wenn wir mal 10 Jahre zurückgehen, da musstest du damals noch von Word oder von Excel eine Lizenz jedes Jahr kaufen, damit du diese Software halt nutzen kannst. Jetzt holst du dir halt Office 365 und bezahlst halt eine monatliche Gebühr und alle Updates sind mit drin. Du kannst Excel oder auch natürlich Google, also wir sind eher in diesem Google-Space drin, aber du kannst tatsächlich Google nutzen mit mehreren Personen. Das heißt, du kannst dir eine Google Sheets aufmachen oder eine Microsoft Excel auch gerade jetzt aufmachen in Office 365 und mit mehreren Leuten dran arbeiten, was halt damals undenkbar war. Damals war es auch wirklich noch so, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, vor allem, ey, wahrscheinlich bei BMW habt ihr genau das Gleiche gehabt, einen Server gehabt, da habt ihr Daten abgelegt und dann war es so, Karim, bist du gerade noch in der und der Datei drin? Und du so, ja, warte, ich speichere ihn ab. Voll. Und dann musstest du sie schließen, damit der andere Kollege sie öffnen konnte und darin weiterarbeiten konnte. Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, in heutiger Zeit, denkt man sich so, hä, wie hat man denn damals gearbeitet? So im Team auch, ne? Also da ist das Thema Teamwork ja nochmal komplett anders gedacht worden. So,
an der Stelle geht ein schöner Gruß an unsere Wedding-Plannerin von letztem Jahr raus, die genau mit diesem Prinzip, Pascal, was du gerade erwähnst, mit uns gearbeitet hat, was mich zur Weißglut gebracht hat. Die hat mir nämlich Word-Dokumente geschickt, in denen ich dann irgendwas reinkommentiert habe oder E-Mails waren es am Anfang. Irgendwann ist sie auf Word umgeswitcht und ich war dann völlig lost mit normalen Word-Dateien, die man hin und her schickt und habe dann angefangen, wenigstens Farbe reinzumachen. Am Ende hatten wir ein wunderbar bunt gemischtes Word-Dokument. Ich bin schier ausgerastet und habe mir diese Frage auch gestellt, wie kann man heute noch so arbeiten, weil es einfach überhaupt nicht mehr effizient ist, es passieren Fehler dabei, es ist viel einfacher, an einer Datei zu arbeiten, wo man drin ist, wo man sieht, der andere hat was gemacht, kommentieren kann mit dem Namen nebendran, viel, viel besser für die Zusammenarbeit. Also es gibt noch Leute, die heute so arbeiten, wenn du gerade zuhörst und noch Word-Dokumente verschickst, don't do it. Und du hast es gerade gesagt, don't do it, please don't do it. Und deswegen schönen Gruß an unsere Wedding-Plannerin an der Stelle.
Sehr gut. Ja, aber das ist tatsächlich öfter noch der Fall, glaube ich. Also, dass so Excel-Dateien, Word-Dateien und so hin und her geschickt werden. Ich kann es auch nicht verstehen, weil du hast es gerade gesagt, du kannst direkt kommentieren in so einer Google Docs oder Google Sheets-Datei. Auch in Word geht es jetzt quasi in Office 365, kannst du das Gleiche auch machen. Und vor allem ist es in Echtzeit. Also ich kann in Echtzeit Kommentare setzen und wenn die Wedding-Plannerin jetzt beispielsweise, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, auch direkt gerade in der Datei ist, ploppt einfach so ein Kommentarfeld auf, ah, Karim hat mir gerade etwas geschrieben. Oder sie bekommt eine Zusammenfassung per Mail oder sowas geschickt und es geht dann nicht hin und her mit Mails und hier und da und dann habe ich nachher, keine Ahnung, ich schätze jetzt mal nur, ich weiß es nicht, aber ich schätze, ihr hattet so 50 Mails, die ihr hin und her geschickt habt.
Ich möchte nicht drüber sprechen, Pascal.
Genau. Und das ist ja auch irgendwann unübersichtlich. Weißt du, dann hast du die falsche Datei irgendwann mal aus Versehen geöffnet, dann hat der eine was anderes übergespeichert. Also es macht einfach in dem Falle keinen Sinn. Und deswegen sage ich halt, in 5 Jahren wird es diese Server, diese klassischen, wird es nicht mehr geben, sondern alles wird in der Cloud liegen. Adobe ist jetzt auch in die Cloud gegangen, komplett mit Photoshop und so weiter. Da, genau das gleiche Thema wie Excel und so weiter. Du musstest dir damals auch Photoshop immer jedes Jahr in der neuen Version holen. Jetzt sind sie, und das ist so ein bisschen so der Netflix-Effekt. Ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, hier in der Podcast-Folge, auch so über den Netflix-Effekt, so dieses, ich bezahle einfach monatlich eine Rate, aber krieg immer die neuesten Serien, krieg immer die neuesten Updates, krieg immer, also bin immer so on track und bezahl die Entwickler nicht im Voraus quasi für ein Jahr. Bitteschön, hier habt ihr eure Entwicklungskosten wieder und habt vielleicht noch ein bisschen Plus gemacht, sondern ihr kriegt eine monatliche Rate oder eine jährliche Rate und da sind halt die Entwicklungskosten halt schon mit drin. Und damit kriegst du natürlich eine viel, viel größere Zielgruppe. Wenn man sich das einmal mal anguckt, was sich in den letzten Jahren auch so entwickelt hat, Canva beispielsweise. Ja. Canva, eine Idee damals zu sagen, hey, wir wollen, dass Leuten zur Verfügung stellen, die nicht grafisch gut sind. Und dann haben wir Templates und wir haben das online. Jeder kann es öffnen. Und du klickst halt drauf, du kannst Text ändern, du kannst Bilder reinziehen, du kannst alles Mögliche machen. Und das Ding kostete halt 10 Euro im Monat. Und du hast dir gedacht, boah, krass, für 10 Euro im Monat, da brauche ich kein Photoshop lernen, ich brauche kein Photoshop kaufen, ich brauche halt gar nichts machen, außer diese 10 Euro zu bezahlen. Und dann habe ich auf Premium-Templates, ich habe überall drauf Zugriff. Und das ist es halt, wo es hingeht. Und es geht halt, um jetzt den Schwung wieder zu kriegen auf diese Automatisierung, es geht halt auf diese offene Programmierung, es geht halt auf dieses, dieses Internet of Things nennt man das, also hat man das so im großen Stil nennt man das halt, ne? Dass das Internet alle Dinge irgendwie verbindet oder alle Dinge irgendwie miteinander kombiniert. Und lustigerweise habe ich am Wochenende noch einen, entweder was ein Instagram Reel oder ein TikTok gesehen. Und da ging es nämlich auch um Automatisierung. Und da ging es um Automatisierung von einer Tassimo Kaffeemaschine.
Geil.
Und da hat ein Tüftler, und das ist halt auch wieder geil, da hat ein Tüftler, der war auch Programmierer, also der konnte programmieren, das hast du in dem Reel gesehen, der hat sich einen kleinen Wi-Fi-Chip, hat er sich bestellt. Dann zwei Relais für den An- und Aus-Taster und für den Knopf, damit da Kaffee rauskommt quasi. Und die hat er miteinander verbunden. Die muss er natürlich irgendwie anlöten und alles Mögliche. Klar, da gehört auch so ein bisschen Filigrantechnik irgendwie mit dazu und ein bisschen Verständnis natürlich für diese ganzen Anschlüsse. Aber er konnte durch dieses kleine Wi-Fi-Modul eine Programmierung schreiben, die ihm jetzt ermöglicht, per HomeKit von Apple seine Kaffeemaschine anzustellen und auf diesen Knopf zu drücken, dass da Kaffee rauskommt. Natürlich musste jemand hingehen und dieses Kaffeepad da einsetzen, aber wenn er abends ins Bett geht und dieses Kaffeepad eingesetzt hat, kann er morgens aufstehen und er hat es sogar hingekriegt, dass er das mit Siri verbunden hat und er kann jetzt sagen, hey Siri, guten Morgen, und die Kaffeemaschine macht ihm unten einen Kaffee fertig. Er geht nach unten und kann diesen Kaffee mitnehmen. Und das nochmal zum Thema, was lässt sich alles automatisieren? Also wenn man genug Kreativität mitbringt und genug natürlich auch ein bisschen Skills natürlich mitbringt in dem Falle, lassen sich im Endeffekt alle Home-Geräte und so weiter auch automatisieren. Du musst halt nur bestimmte Sachen halt zwischenschalten. Wahrscheinlich könnte er das genauso bei der Waschmaschine machen, genauso beim Trockner machen, genauso bei allen anderen Geräten, wo er was zwischenschalten kann. Und deswegen finde ich das so spannend. Es lassen sich nicht nur diese ich sag jetzt mal, Online-Tools irgendwie automatisieren, wo es jetzt natürlich viel drum ging, ne, um Google und dies und das und das, sondern es lassen sich auch Heimgeräte, die vermutlich vielleicht auch schon 15 Jahre alt sind, lassen sich halt auch automatisieren mit neuen kreativen Ideen.
Dann hat er hoffentlich jedes Mal noch die Kaffeetasse drunter gestellt am Abend vorher, damit die Maschine auch den Kaffee in die Tasse rausgehauen hat. Und um mal wieder so ein bisschen das einfach zu gestalten, wir haben das gerade mit dem Relais und sowas beschrieben, das würde mich schon fast wieder abschrecken, auch wenn ich es geil finde. Wir haben auch bei unserer Kaffeemaschine zu Hause, weil meine liebe Frau im Schichtdienst arbeitet, mal früh um 4.30 Uhr raus muss und die Kaffeemaschine 20 Minuten zum Aufwärmen braucht, auch dort einfach eine smarte Steckdose hingemacht, die du über Apple steuern kannst. Also es kann auch super, super einfach sein. Die Frage ist, sich damit auseinanderzusetzen und dir zu überlegen, wo lohnt es sich und wo erleichtert dir das was oder macht sogar dir etwas möglich, nämlich einen frisch gebrühten Kaffee morgens zu haben, wenn du im Stress bist. Und deswegen auch wieder zurückkommen zu den Online-Tools, weil ich finde auch da spannend und ich finde es cool, dass du es gerade nochmal gesagt hast. Ich in meinem jugendlichen Wahnsinn meinte, alles lässt sich automatisieren. Es braucht auch die offene Schnittstelle, damit du auf das Gerät zugreifen kannst. Ich glaube, manchmal kann man es auch umgehen, wie mit so einer smarten Steckdose zum Beispiel. Dann hat man so ein Zusatzprodukt, weil die Maschine an sich per se das nicht kann, wobei heute auch schon einige Waschmaschinen und so weiter das können. Gleichzeitig, um mal wieder so auch was hands-on zu machen, was für mich so super easy Automatisierung war und was so viele Menschen noch nicht haben in meiner Welt, zumindest nämlich so war, ist eine Terminanfrage-Automatisierung. Wenn du mit mir einen Termin machen willst oder wenn mich jemand fragt, für mich ist es schon so eingebrannt, sage ich einfach, geh auf meet.karimthecoach.com. Was passiert? Es geht eine Calendly-Seite auf, die ist mit meinem Kalender verknüpft. Sobald kein Termin in meinem normalen Kalender ist, wo ich jetzt zum Beispiel Podcast-Aufnahme drinstehen habe oder Coaching drinstehen habe, in einem vorher definierten Zeitraum, jeden Tag 10 bis 18 Uhr, weil ich gerne ausschlafe natürlich, dann kann die Person sich dort einfach einen Call buchen. Und wenn du dich erinnerst, ich kenne es auch noch von BMW-Zeiten, früher von Konzernen, auch wenn man da offene Kalender hatte, selbst da war es oft so, ah, kannst du an dem Tag um die Uhrzeit, ah, nee, da kann ich nicht, da muss ich weg, ah, und so weiter und so fort. Das alles kostet ja auch Zeit und Energie. Und das ist für mich so ein bisschen der Benefit von Automatisierung, zu überlegen, wo lässt sich was automatisieren, technisch gesehen, und wo spart es dir vor allem Zeit und Energie mit Dingen, die du sonst repetitiv, dieses klassische Monkey Work, immer wieder machen müsstest. Und du kannst dir manchmal ausrechnen, wenn du jeden Tag nur 5 Sekunden irgendwas machst, oder sei es 10 Sekunden am Tag repetitiv, und du rechnest das mal aufs Jahr hoch, jetzt habe ich meinen Rechner nicht angeschlossen hier und offen, aber rechnen das mal spaßhalber hoch, das sind 50 Sekunden in der Woche, das ist roundabout 1 Minute in der Woche, das sind 50 Minuten, das ist fast 1 Stunde im Jahr, auf wie viel Jahre auch immer du diese Sache machst, kannst du was anderes machen in der Zeit. Und das ist jetzt nur ein ganz, ganz simples, einfaches Zahlenbeispiel. Das gilt, glaube ich, auch für so viele andere Dinge, Zeit dir zu sparen mit sinnvollen Automatisierungen von Tools, von Sachen. Und vielleicht, Pascal, ich glaube, die zweite Frage ging so darauf ab, zu überlegen, was sind denn so die wichtigsten Prozesse, die du vielleicht, die du hier zuhörst, am Anfang deines Businesses oder wenn du noch kleiner bist und, sage ich mal, jetzt nicht Experte im Automatisieren werden willst, automatisieren solltest. Also mein Tipp, so ganz persönlich, ist dieses Kalenderautomatisierung, einfach nur noch einen Link rauszuschicken, die Leute buchen sich selber ein, du sparst dir Zeit im Terminfindungsprozess und die Leute sind noch viel einfacher mit dir im Kontaktaufnahme möglich oder können einfacher Kontakt aufnehmen. Was hast du denn noch aus deiner Erfahrung mit den ganzen Unternehmen, die du gesehen hast, so ein Tipp, wo du sagst, ey, das ist so der erste, zweite, dritte Prozess vielleicht, den ich immer automatisieren würde, weil er einfach am einfachsten und den meisten Zeitspareffekt hat zum Beispiel.
Dazu gehört tatsächlich dieser Terminfindungsprozess, Prozess, weil es einfach, und du hast gerade 5 Sekunden gesagt, aber jetzt stell dir mal vor, du hast diesen Terminbuchungslink nicht. Was tust du? Du gehst in deinen Kalender, du gehst durch deine ganzen Termine, du siehst, Montag bin ich voll, Dienstag habe ich dann und dann noch frei, Mittwoch habe ich dann und dann noch frei, Donnerstag habe ich dann und dann noch frei, Freitag bin ich auch komplett voll. Dann gehst du wieder zurück in deine Mails, in deinen WhatsApp-Chat, in deinen Telegram-Chat, ist ja ganz egal, wo du mit dem Kunden gerade schreibst, der eine Terminanfrage gestellt hat, der gesagt hat, hey Karim, ich möchte gerne mit dir einen Termin finden. Ja. Dann gehst du hin, hast deinen Kalender auf, im besten Fall hast du 2 Monitore, dann ist es nochmal einfacher für dich, ansonsten musst du mal hin und her switchen, dann dauert es noch länger. Dann gehst du hin und guckst und sagst, ah, Dienstag habe ich noch von 10 bis 11 Zeit, Mittwoch, oh, wann war denn Mittwoch noch Zeit? Ah ja, 14 bis 14.30 Uhr und Donnerstag hatte ich da auch noch irgendwas. Ah ja, genau, hier, 15 bis 16 Uhr. Dann schreibst du ihm das, dann musst du wieder warten, bis er geantwortet hat. Dann sagt er, oh nee, davon passt mir keiner, wann hast du nächste Woche noch Zeit? Dann musst du wieder reingehen, nächste Woche gucken. Also das sind dann halt nicht mehr 5 Sekunden, sondern dann sind es halt, keine Ahnung, wenn du den gesamten Prozess nimmst, bis du einen Termin gefunden hast mit einem Kunden, netto 10 Minuten beispielsweise. Und 10 Minuten, wenn du es einmal pro Tag hast, sind dann wieder 50 Minuten in der Woche und dann kannst du es ja mal hochrechnen.
Ganz anderes Game.
Genau. Und deswegen so ein Terminbuchungsprozess ist eigentlich das Einfachste, was man automatisieren kann. Vor allem, wir haben gerade über Google, wir haben gerade über Office 365 gesprochen. Die Kalender sind halt mit einem Schnips, mit Calendly, mit You Can Book Me, mit du schimpfst es selber, was du für ein Terminbuchungstool nutzt. Kannst auch direkt Google beispielsweise nutzen. Die haben das jetzt auch mit drin, dass du dir selber da ein Terminbuchungstool einrichtest, ne, der geht dann genau deinen Kalender durch. Und wenn du damit anfängst, hast du dir schon mal ultra viel Zeit gespart. Auf der anderen Seite, Prozesse, die ich unbedingt automatisieren würde oder am Anfang, wenn du wirklich am Anfang stehst, sind noch vor der Terminbuchung, sind zum Beispiel so Vorqualifizierungen von Neukunden beispielsweise. Ja. Also irgendwo hast du ein Kontaktformular auf deiner Website. So, sei es auch nur ein Kontaktformular. Ich würde dir empfehlen, so einen kleinen Funnel, also so ein Funnel ist einfach so ein Trichter, wo du deine Interessenten durchschickst und du stellst ihnen einfach schon mal ein paar Fragen, damit du nicht im ersten Gespräch mit dem Kunden so die Basic-Fragen halt durchgehst, sondern du weißt halt, was will der Kunde denn aktuell von mir? So, was hat er genau angefragt? Wie groß ist sein Team? Haben sie aktuell schon Prozesse? Wobei muss ich ihnen genau helfen? Was für ein Budget haben sie ungefähr? Also, dass du ganz, ganz grob bestimmte Key Facts einfach abfragst und diese quasi automatisiert in ein CRM laufen lässt, beispielsweise. Also CRM, ich glaube, wir haben schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, Kundendatenbank, du brauchst sowas von Anfang an, meiner Meinung nach, weil die Daten einfach Gold wert sind, gerade aktuell, also Daten sind halt Gold so in unserer Zeit jetzt und du brauchst einfach die ganzen Daten von deinen Kunden. Das heißt, du musst wissen, wann hat er die erste Anfrage gestellt, was für Fragen hat er beantwortet, also ist er dein Traumkunde, ist er nicht dein Traumkunde. Du musst wissen, wann hat er sich den Termin gebucht und im besten Fall ist das halt ein Prozess. Also du führst ihn durch diese Fragen durch und sobald er seinen Namen, Nachnamen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer angegeben hat, beispielsweise, wenn du sie dafür brauchst, dann kommt er zur Terminbuchung, kann sich einen Termin buchen und der landet dann auch nochmal in einem CRM-System und du hast alle Daten beisammen. Also du hast alle Daten, die du von einem Kunden brauchst. Du hast eine Aufgabe da liegen, dass du am 12. März 2024 um 10 Uhr einen Termin hast mit dem Kunden und du weißt, um was es geht.
Und wenn du das mal sehen willst in echt, hallo.die-prozess-architekten.de. Einfach um mal so ein Beispiel reinzuhauen, weil manche Leute sich jetzt vielleicht fragen, Funnel, was ist das? Wenn du das noch nie gehört hast, geh mal auf unsere Webseite. Wir haben nämlich genau das umgesetzt. Das fällt mir jetzt gerade zufällig ein. Wir haben jetzt gar nicht abgestimmt vor, dass wir das genauso erklären, aber ich glaube, es ist genau das. hallo.die-prozess-architekten.de und schau dir mal an, wie da dieser kleine Mini-Funnel aussieht, um Fragen zu beantworten. Das kommt dann bei uns an, sogar in einem Slack-Channel im gemeinsamen geteilten, wo wir genau diese Daten haben, damit wir im ersten Gespräch schon wissen, woher kommt die Person, was ist vielleicht deren Background, welches Business ist es, welche Branche, was für Budget, was für Fragen hat die Person und dadurch ganz anders ins Gespräch einsteigen können und uns auch da schon Zeit sparen auf beiden Seiten, nicht nur auf unserer, sondern auch auf der Kundenseite, um da viel, viel schneller auf Pudels Kern zu kommen, wie man so schön sagt. Also wenn du willst, schaust dir gerne mal online an. Es waren schon zwei Prozesse, Pascal. Was wäre dein dritter Prozess, den du automatisieren würdest? Also dieses Funnel, dieses Abfragen von Informationen vor dem Erstgespräch sozusagen, dann das eigentliche Terminfindungsautomatisieren, also über den Funnel kommt oder einfach als Link, den man rausschicken kann. Was wäre so dein dritter Prozess, wo du sagst, ey, das war einfach, das ist der wichtigste, den du so kennengelernt hast?
Also einer der wichtigsten, finde ich, ist im Endeffekt noch, und da sind wir jetzt wieder im Sales-Prozess, wir nennen das immer so After-Close, also nachdem ein Abschluss durchgeführt wurde, gibt es ein Formular beispielsweise, was ausgefüllt werden muss, von demjenigen, vom Verkäufer beispielsweise. Ja. Und der Verkäufer trägt da alle Daten ein. Der trägt ein, was war das, also welcher Kunde war es, die Kontaktdaten vom Kunden, der trägt ein, wie hoch war der Abschluss, will er in Einmalzahlung bezahlen, zahlt er in Raten, wie will er bezahlen, mit SEPA-Lastschrift auf Rechnung oder ähnliches, wann ist beispielsweise sein, also wenn wir jetzt mal von Coaching ausgehen oder von der Dienstleistung, wann ist das Startdatum der Dienstleistung, wann will er den Vertrag beginnen, wann ist das Zahlungsdatum, also das erste Zahlungsdatum beispielsweise, was sind die Notizen, die ich zum Kunden gemacht habe, da kann ich reinschreiben, boah, relativ schwerer Kunde, der ist Bremen-Fan, der ist das, 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 also ich kann alles reinschreiben, was ich über den Kunden weiß, sodass wir das quasi 1:1 weiterschicken können an das Backoffice. Und wenn du jetzt kein Backoffice hast, dann ist es trotzdem für dich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung darüber, dass du es erstens nicht vergisst, ne, was habe ich alles mit dem Kunden besprochen, wann will er starten und so weiter und so fort, weil sonst, ne, gibt es alles hier auf Zettel und dann Zettel verschwindet und oh scheiße, wann startet der Kunde und so. Aber dieser After-Sales-Prozess beziehungsweise dieses Formular ist eigentlich so einfach. Also es ist wirklich das Einfachste vom einfachen Formular. Ja. Das baue ich mir in Google Forms, das baue ich mir mit Jotform, mit einem kostenlosen Tool. Und dann habe ich das drin und dann schicke ich das ab Und dann kann ich es natürlich auch noch weiterhin automatisieren. Dann kann ich bestimmte Sachen tun. Ich kann das in eine Excel-Tabelle mir schicken lassen. Und dann habe ich mir eine Umsatztabelle gebaut. Da laufen alle Umsätze rein. Dann kann ich genau sehen, wie viel Umsatz habe ich im März gemacht, wie viel im April, wie viel im Januar. Und dann kann ich das auch beispielsweise rückwirkend im Vergleich zu 2023 beispielsweise machen und sehen, okay, mein Januar ist besser geworden als letztes Jahr. Mein Februar ist ein bisschen schlechter gewesen. Mein März wird jetzt aber deutlich besser, weil ich genau den Abschluss jetzt schon habe. Und wir haben erst den 11. beispielsweise. Ja. Neben dem kannst du natürlich auch automatisieren, dass wenn du so ein Afterclose abgeschickt hast, dass der Kunde eine Willkommensmail bekommt von dir und du sagst, hey, herzlich willkommen bei uns, schön, dass du da bist, wir freuen uns mega, dass du mit uns zusammenarbeiten möchtest. Hier gibt es nochmal einen Link zu einer Bestandsanalyse beispielsweise, die der Kunde ausfüllen muss, damit er dir noch mehr Informationen über sein Business gibt. So, und das sind alles Sachen, und das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang auch gesagt habe mit dieses dem mit dem verbinden ist schön und gut, aber es wird ja erstmal spannend, wenn du mehrere Sachen nacheinander triggern kannst, basierend auf nur einer Formulareinsendung. Ne? Und du weißt es, ne? Du schickst ein Formular ab und du weißt, okay, und ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, so was bei uns passiert. Also bei uns geht auch eine Mail raus, bei uns wird ein Slack-Channel automatisiert erstellt, die Leute werden dazu eingeladen, bei uns wird ein Google Drive-Ordner automatisiert erstellt, der immer gleich aufgebaut ist. Bei uns bekommt der Kunde natürlich diese E-Mail. Also wir haben so viele Sachen, die automatisiert quasi passieren, nachdem dieses Formular ausgefüllt wird, um die du dich dann einfach nicht mehr kümmern musst. Und das ist halt diese Power von den Automatisierungen, und das sind so die drei Prozesse, die ich am Anfang auf jeden Fall automatisieren würde, weil dann brauchst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Also du hast diese ganze Dokumentation mit drin. Du kannst natürlich die ganzen Informationen, die du in dem Formular einträgst, dir natürlich auch wieder in dein CRM abspeichern. Heißt, du hast alle Informationen direkt im CRM auch drinstehen, weißt, wann du ihn abgeschlossen hast, und dann kannst du das peu à peu quasi ja weitermachen, und du kannst halt durch die Umsatztabelle, durch die Willkommensmail kannst du einfach noch mehr damit machen, und das sind die wichtigsten Prozesse, ja.
Und deswegen super spannend, diese drei Prozesse erstmal, so dieses Meeting-Tools quasi im Sinne von Terminfindung zu machen, dann hast du das After-Close-Formular gerade genannt und dann auch noch dieser kleine Mini-Funnel im Sinne Informationen vom Kunden dazwischen sozusagen holen, also einfach diese Daten zu sammeln. Und ich will noch eine kleine Ergänzung machen, gar nicht in dem Prozess-Sinne, sondern du hast gerade gesagt, weil es dir einfach wahnsinnig viel Zeit spart, und ich glaube, das ist einer der größten Faktoren, warum Automatisierung Sinn macht. Und der andere, und da wir hier über Prozesse sprechen, ist die Standardisierung. Ist mir gerade aufgefallen, wo du gesagt hast, es geht ein Slack-Channel raus, es geht ein Ordner, ein Google Drive raus, das immer gleich aussieht. Und das ist ja das Schöne daran, weil du sicherstellen kannst, dass das immer gleich aussieht. Alle finden sich quasi wieder. Das heißt, wenn du Onboarding-Videos machst, kannst du auch deinen Mitarbeitern erklären, wie der Ordner im Google Drive aussieht, weil der immer gleich aussieht. Und nicht jeder Mitarbeiter, weil du vielleicht verschiedene Mitarbeiter für verschiedene Kunden hast, den Ordner so nach eigenem Ermessen anlegt und mal was vergisst und mal ein Schreibfehler drin ist. Nee, es ist immer identisch. Und genau das schafft dir auch die Basis für Verbesserungen, weil du vielleicht nach dem 10. Kunden merkst, ich glaube, die Google Drive-Ordner können wir in Zukunft irgendwie anders anpassen oder zwei Ordner brauchen wir gar nicht. Dann kannst du es aus der Automatisierung rausnehmen und hast danach wieder einen neuen Standard, den du weiterführen kannst. Und ich glaube, das ist das Besondere bei Automatisierung, weil du Prozesse standardisierst dadurch und dadurch auch immer wieder verbessern kannst und auch challengen kannst. Waren die letzten 10 Prozesse gut, so wie sie waren? Was war die Durchlaufzeit zum Beispiel? Stichwort Kennzahlen, wo wir auch mal einen Podcast drüber machen wollen. Vielleicht bietet er sich beim nächsten Mal an. Und das einfach hilft wahnsinnig. Diese Zeitersparnis auf der einen Seite für dich als Mensch und gleichzeitig dieser Qualitätszuschuss, den du bekommst, also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, was für dich als Unternehmer, Unternehmerin möglich wird und für das ganze Team, was sonst, glaube ich, gar nicht möglich wäre. Und gleichzeitig ist da vielleicht ganz spannend, Pascal, nochmal den Blick darauf zu werfen, was du vielleicht sagst, sollte nicht automatisiert werden, weil wir haben jetzt gerade gesagt, alles lässt sich automatisieren, wenn die technische Schnittstelle da ist. Wir haben dir drei Beispielprozesse hingeworfen. Für mich war zum Beispiel auch, vielleicht kleiner Erfahrungswert von mir, spannend, ich habe damals meine Rechnung ganz am Anfang immer noch so mit Word Copy-Paste gemacht, ne, so neu angelegt. Das hat auch funktioniert und jetzt gebe ich vielleicht mal, vielleicht nehme ich die Frage schon mal weg, Pascal, also eine Antwort von meiner Seite, dann bin ich auf deine gespannt. Was solltest du nicht automatisieren? Dinge, die sich noch nicht lohnen. Was meine ich damit? Es kann sein, ich habe halt nicht viele Rechnungen übers Jahr gehabt, also nicht 50 Rechnungen pro Monat, sondern halt teilweise sehr hohe Rechnungen, um auf meinen Jahresumsatz zu kommen. Da habe ich oft überlegt, wann lohnt es sich quasi, diese Automatisierung zu machen, weil ich auch so jemand bin, der das gerne selber macht. So manchmal bin ich auch noch ein bisschen nerdy und es fuchst mich da rein. Und ich habe immer gemerkt, es lohnt sich noch nicht, es lohnt sich noch nicht. Und gleichzeitig kam ich glaube, es war irgendwann Anfang letzten Jahres, ich gemerkt habe, ich glaube, jetzt lohnt sich so ein Rechnungstool, wo ich das einmal automatisiert mache. Und dann habe ich gemerkt, vielleicht hätte ich es auch schon früher machen können, ne? Wieder kleine Selbsterkenntnis. Deswegen will ich es auch mal hier so offen und transparent sagen. Es war alles okay, wie es laufen ist, weil es mich nicht viel, viel Zeit gekostet hat. Und gleichzeitig habe ich danach gemerkt, das wäre vielleicht auch schon früher möglich gewesen. Und das wäre so mein Tipp, was solltest du vielleicht nicht automatisieren? Dinge, die dich in der Automatisierung viel, viel mehr Zeit kosten, als einfach vielleicht manchmal 5 Sekunden pro Woche eine Rechnung copy-pasten, Datum oben ändern, Name ändern, Haken dran, wenn du 3 Rechnungen pro Monat hast, weil es einfach 15 Sekunden im Monat sind. Und die Automatisierung dich vielleicht einfach wirklich ein paar Stunden kosten würde. Gleichzeitig mit meinem Learning, vielleicht solltest du es doch machen, aber reflektier das mal für dich, wo du glaubst, dass eine Automatisierung vielleicht erst in 1, 2, 3 Monaten oder Business-Schritten im Sinne Entwicklungsschritten Sinn macht. Das wäre so meine Antwort auf die Frage, was solltest du nicht automatisieren, Pascal? Was ist denn deine Antwort drauf?
Also als allererstes würde ich jedem so ein Rechnungstool empfehlen, weil ich sehe es, also die zuhören und ihre Rechnung wirklich noch mit Word oder sowas schreiben, holt euch bitte LexOffice, holt euch EasyBill, holt euch irgendein Tool, was nicht automatisiert, aber was euch Rechnungen erstellt und was einfach dafür ausgelegt ist. Weil,
ich finde es jetzt auch viel geiler, muss ich gestehen, also von dem her, ja, macht es.
Ja, weil es ist halt auf der einen Seite sind es halt Automatisierung, auf der anderen Seite sind es halt auch so ganz banale Funktionen, also wie automatische Rechnungsnummer, die immer weitergeht. Also wie viele Fehler passieren dir, wenn du einfach Copy-Paste machst und du vergisst dann das Datum abzuändern, die Rechnungsnummer abzuändern, du speicherst eine andere Rechnung über und schließt sie dann. Und also jetzt sind wir mal klassisch wieder ne, bei diesem Server. Ich habe da meinen Server liegen und na, dann speichere ich diese Datei da ab und überspeichere sie und schließe sie dann und kann halt nicht wieder zurückgehen und habe dann halt eine Rechnung verloren, also meine alte, weil ich sie mit einer neuen übergespeichert habe. Also alleine deswegen würde ich schon so ein Rechnungstool nutzen, um einfach das zu umgehen und um einfach zu sagen, hey, der macht automatische Rechnungsnummern. Ich habe vielleicht meine Produkte dort angelegt und muss die einfach nur per Klick da hinzufügen und sagen, okay, heute mache ich mal eine Beratung, heute machen wir ein Coaching, heute machen wir den Prozess, kostet X, kannst du schon vordefinieren, sagst einfach, welche Menge, sagst einfach, wie viele Monate du das Coaching machst oder ähnliches und er berechnet dir das, also auch berechnungstechnisch. Du musst immer die Umsatzsteuer, also wenn es nicht immer derselbe
Betrag ist. Du hast ja so recht, Pascal, ich weiß.
Du musst immer die Umsatzsteuer neu berechnen, du musst immer, und da passieren so viele Fehler und deswegen nutzt einfach bitte so ein Rechnungstool.
Ich wollte einfach mein Gehirn am Laufen halten, Pascal, das war einfach meine Angst. Nein, Spaß, wirklich, du hast einfach so recht.
Das finde ich auch gut, aber und deswegen sage ich, so automatisierungstechnisch sehe ich da noch eine ganz andere Geschichte und das ist, bei einem Rechnungstool beispielsweise, ein Rechnungstool würde ich beispielsweise auch nicht automatisieren. Also ich würde nicht jetzt hingehen, wenn wir mal vom Afterclose jetzt ausgehen, ich würde nicht das Afterclose ausfüllen lassen und dann eine automatische Rechnung erstellen, die dann automatisch an den Kunden geschrieben wird. Weil es ist schön und gut, dass wir dieses Afterclose-Formular haben und dann kann meinetwegen auch dieser Kunde in LexOffice oder EasyBill oder sowas angelegt werden. Wenn der angelegt wird, überhaupt gar kein Thema. Aber ich bin trotzdem noch so ein Monk, der sagt, schau bitte, dass du deine Rechnungen selber schreibst, beziehungsweise man kann auch sagen, sie werden automatisiert erstellt, aber nur als Entwurf. Du musst selber reingehen, also das ist dieses Teilautomatisierte. Ne? ein Kunde wird angelegt, nachdem das Afterclose ausgefüllt wurde. Der Kunde wird angelegt, eine Rechnung wird erstellt, dem Kunden zugewiesen, aber nur im Entwurf. Es wird nie rausgeschickt, weil es immer Fehler geben kann. Es kann sein, dass der Verkäufer im Afterclose eine Null vergessen hat und dann hast du anstatt eine 10.000-Euro-Rechnung nur eine 1.000-Euro-Rechnung rausgeschickt. Oh, scheiße. Was musst du machen? Stornieren, du musst sie neu schreiben. Also du hast nur Arbeit dahinter. Es soll nicht heißen, dass, also es ist fehleranfällig in dem Falle. Plus, es sieht halt blöd aus, wenn du jede dritte Rechnung irgendwie stornieren musst, weil immer irgendwie ein Fehler drin war, weil dies drin war, weil das drin war. Deswegen, bei Rechnungen bin ich, ich habe es ja eben schon gesagt, so ein kleiner Monk, selber nochmal drüber gucken, selber nochmal kontrollieren. Und wenn der Entwurf dann passt, dann kann man es immer noch rausschicken. Aber bei Rechnungen ist es wirklich so ein, habe ich so einen kleinen Dorn im Auge, wenn man es so nennen will. Die würde ich tatsächlich nicht automatisieren oder nur wirklich teilautomatisieren.
Und was spannend ist, weil es mir gerade so auffällt, wenn du sprichst, so, zu der ersten Frage, was solltest du, was lässt sich alles automatisieren? Haben wir ja gesagt, Themen, die technisch möglich sind und die irgendwie sinnvoll sind und Zeit sparen. Und meine Antwort wäre bei der Frage auch das gleiche wie bei der letzten Frage, was du nicht automatisieren sollst, nämlich Stichwort fehleranfällig. Ich glaube nämlich, einem Rechnungsbeispiel lässt sich das vielleicht ganz gut darstellen, auch wenn wir jetzt sehr spezifisch in einem Prozess unterwegs sind. Das lässt sich, glaube ich, aber sehr gut auch für andere Sachen übertragen. Du hast es gerade so schön beschrieben, die Rechnungsnummer sind Dinge, die lasse ich lieber automatisiert erstellen, weil sie von einem System besser gemacht werden können, weil es einfach weiß, welche Nummern waren vorher da und immer weiß, welche sind storniert worden, welche sind, weil es einfach im System festgeschrieben ist, Haken dran. Also diesen fehleranfälligen Prozess solltest du automatisieren. Einen anderen Teilabschnitt in dem Prozess, der allerdings fehleranfällig wäre, weil er Daten übernimmt von einem Formular, was händisch ausgefüllt wurde, solltest du vielleicht, und jetzt kommt so ein bisschen mein Background aus dem Prozessmanagement, Quality Management, mit so einem Quality Gate versehen, ne? Im Sinne von, die Rechnung wird nur als Entwurf erstellt, wird dann mal gegengeprüft, weil man weiß, an den drei Stellen passieren immer Fehler. A, die Gesamtrechnung, irgendwie noch der Vorname, Nachname, irgendwas, keine Ahnung. Das war's schon. Der Rest ist vom System gemacht. Und da merkst du schon, wie wichtig es ist, das von beiden Seiten zu betrachten, also fehleranfällige Prozesse zu automatisieren und gleichzeitig zu berücksichtigen, woher kommen die Daten für diesen automatisierten Prozess und wo solltest du trotzdem nochmal mit einem letzten Blick drüber schauen und quasi sie nicht voll automatisieren. Und das, glaube ich, lässt sich auch auf viele andere Sachen übertragen. Das gilt es immer wieder zu reflektieren, nicht einfach blind automatisieren und denken, ach cool, ich habe nichts mehr damit zu tun, weil es kann genauso gut der Ball zurückkommen, wie du es gerade beschrieben hast. Da muss man stornieren, muss dem Kunden erklären, was falsch war. Der hat vielleicht schon eine Überweisung getätigt. Ich muss zurücküberweisen, mehr einfordern. Und wenn du eine Automatisierungsbude bist und der Kunde eine falsch automatisierte Rechnung bekommt, ist das auch ein Zeichen für den Laden sozusagen. Und deswegen fiel mir das gerade so ein, wie spannend es ist auf beide Fragen, was solltest du automatisieren und was solltest du nicht automatisieren, könnte man beides mal sagen, fehleranfällige Prozesse mit der kleinen Feinheit, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und da merkt ihr schon, Automatisierung von Prozessen ist komplex. Ne? Pascal, du bist in diesen Tools zu Hause, die ich mir letztes Jahr auch mal so angeeignet habe, weil es super Spaß gemacht hat, sowas wie Make oder Zapier. Zapier, sprichst immer Zapier, heißt es so schön. Zapier, ja. Super geile Tools, wenn du, sage ich mal, nicht programmieren kannst und gleichzeitig Bock hast, Sachen zu automatisieren, da mal rumzuspielen, die sind auch echt simpel. Also ich war überrascht, wie einfach sich dort Sachen machen lassen, so per Drag and Drop und Auswahl, weil einfach alle Tools dort angebunden sind. Stell dir dabei immer die Frage, wie viel Zeit investiere ich? Lohnt sich das für den Prozess, den ich automatisiere? Und oder frage ich jemanden, der oder die das kann, weil der oder die das einfach schneller kann, dann mache ich in der Zeit lieber meine eigentliche Expertisenarbeit. Ich mache Coaching, ich mache Workshops und gebe jemandem lieber Geld, weil der in der Zeit einfach viel krassere Sachen automatisieren kann, als ich es wahrscheinlich jemals könnte.
Ich hab zu dem Punkt noch ein richtig cooles Beispiel. Ich habe genau sowas mal gemacht. Also das ist schon öfter vorgekommen, aber ich habe jetzt dieses eine Beispiel direkt im Kopf. Da hat ein Kunde mir geschrieben, ob ich mal eben über diese Automatisierung drüber schauen kann, weil er es nicht hinbekommt. Ja. Und dann habe ich, wir haben über WhatsApp geschrieben und dann habe ich dort reingeschaut, diese Automatisierung angepasst und war in einer Viertelstunde, glaube ich, durch. Also ich habe das in einer Viertelstunde fertig gemacht. Ja. Dann habe ich ihm nach einer Viertelstunde halt geantwortet und gesagt, hey, Christian, das passt jetzt alles, alles läuft, ich habe schon alles gegengetestet und so weiter und so fort. Da sagt jetzt, der macht ja dieses Emoji mit diesen riesen Augen und sagte, wie? Das hast du jetzt schon fertig? Ich so, ja. Er so, ich saß da gerade 4 Stunden dran. Und ich so, ja, weil, also, das soll nicht heißen, dass ich irgendwie der Messias der Automatisierung bin, aber ich bin halt schon so lange in diesem Game irgendwie drin, also in diesen Automatisierungs-, also ich habe schon so viel gesehen, dass ich halt weiß, wo die Fehler sind, beziehungsweise ich halt weiß, wie ich die Fehler umgehen kann oder korrigieren kann. Und das sind, vor allem bei so komplexeren Automatisierungen, ist es halt so, dass ich dort auch natürlich schneller reinkomme. So, und dann brauche ich halt vielleicht 15 Minuten, aber ich habe dann trotzdem die Lösung gefunden und er sagt zu mir, ey, ich habe das in 4 Stunden nicht hinbekommen.
Und er hat ja, wahrscheinlich dann nochmal 4 Stunden gebraucht.
Ja, ja, deswegen hat er mich gefragt, er hat extra gesagt, so, ey, ich frage lieber dich, bevor ich mir jetzt noch mehr Zeit investiere. Und dann habe ich gesagt, ich so, jetzt weißt du es fürs nächste Mal, sag mir einfach vorher Bescheid. Ja. So, und das ist ein, glaube ich, ein schöner Abschluss so gesehen. Also teilautomatisieren, ja, ne, wir sind jetzt auf die 3 Fragen eingegangen. Was lässt sich alles automatisieren? Wir haben gesehen, ne, es lässt sich super in der heutigen Zeit immer nur die Frage stellen, macht das gerade aktuell Sinn für mich? Spare ich mir wirklich diese Zeit dadurch? Ja. Dann haben wir uns einmal die 3 wichtigsten Prozesse angeschaut, die ich von Anfang an automatisieren sollte, also Kalenderautomatisierung, dann die Fragen, die Vorqualifizierungsfragen vorher und das Afterclose. Und dann, was sollte ich am besten nicht automatisieren oder nur teilautomatisieren, dann die Rechnungen und so weiter, da mal ein bisschen Monk-mäßig unterwegs sein und einfach ein bisschen mehr drauf gucken.
Ja. Und deswegen nimm für dich vielleicht mit, also ich wollte noch eine Ergänzung machen, Pascal, also um eine Rechnungsstellung vielleicht als 4. Prozess dazu nehmen, wie ich selber gelernt habe und wie Pascal vehement bestätigt hat. und vielleicht um das mit dem Abschluss, was du gerade nochmal gesagt hast, hatten wir auch schon mal einen Podcast, Schusterin, bleib bei deinen Leisten. Wenn du Bock hast, ich habe mich auch letztes Jahr reingefuchst in ein paar Automatisierungen, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich gerade Zeit hatte und gleichzeitig habe ich gemerkt, was für ein Aufwand da drin steckt. Ich würde es wahrscheinlich in Zukunft auch abgeben für größere Sachen. Schau, was es dich kostet und was du in der Zeit sonst machen könntest, weil manche Menschen, und du hast gerade das schöne Beispiel, 15 Minuten versus 4 Stunden plus X gebracht, es ist einfach besser, Menschen zu fragen, die Experten, Expertinnen darin sind. Und deswegen mach dir mit deiner Prozesslandkarte mal Gedanken, welche Prozesse du hast, weil das gibt auch Menschen wie dir, Pascal, und mir mal einen guten Überblick, wo lässt sich was automatisieren, wo fangen wir an, was sind die Kernprozesse, was lohnt sich. Und in dem Sinne würde ich sagen, happy Automatisierung. Wir wünschen dir eine schöne Woche und freue mich schon auf den nächsten Podcast, vielleicht ja zu Kennzahlen, vielleicht zu was ganz anderem. Wir werden schauen und hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht, Pascal. Vielen, vielen Dank.
Mir auch, danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Und das war die heutige Folge von Die Prozessarchitekten. Wir hoffen, dass die Einblicke und Ratschläge von Pascal und Karim euch helfen, eure Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern. Bei Fragen besucht gerne www.dieprozessarchitekten.de oder schreibt uns bei Instagram. Bis dahin vergesst nicht, alles ist ein Prozess. Die Frage ist nur, was für einer?